Im Mai dieses Jahres wird das Grundgesetz 75 Jahre alt. Für das Bundeswissenschaftsministerium ist das Anlass, Freiheit und Demokratie zu Themen des Wissenschaftsjahres 2024 zu machen. Sicher auch ein politisches Signal mit Blick auf die vielfältigen Gefährdungen, denen die Demokratie in der Gegenwart ausgesetzt ist. Ein Blick in die Geschichte zeigt, der Weg Deutschlands zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung war ein außerordentlich schwieriger. Er begann 1848-49 mit dem Scheitern der republikanischen Aufstände im Großherzogtum Baden. Vor die Wahl gestellt zwischen Freiheit und nationaler Einheit, entschied sich eine Mehrheit gegen die Demokratie. Die republikanischen 48er sterben im Kugelhagel der Preußen oder müssen nach Amerika auswandern. Nach drei von Preußen betriebenen Angriffskriegen kommt die deutsche Einheit 1871 auf den Trümmern Frankreichs nicht etwa als Republik, sondern als autoritäres Kaiserreich. Die erste funktionierende deutsche Demokratie wird 1918 als Folge der Niederlage im Ersten Weltkrieg geboren, ein Schatten, den sie bis zu ihrem Untergang nicht abstreifen konnte.
Wir neigen zum Idyll, wir möchten gerne eine schöne Geschichte der Demokratie erzählen, von einem guten, von unten gegründeten Nationalstaat, möglichst irgendwie in den herrlichen Flaggenfarben rot-weiß-blau, die die alten Demokratien irgendwie alle haben. Das ist mit Schwarz-Rot-Gold aber eben nicht so ohne weiteres möglich, weil die Verhältnisse in Mitteleuropa kleinteiliger, heterogener, zerstrittener sind und insofern sich hier die Demokratie von unten auch auf eine andere Weise bilden kann.
Der Zeithistoriker Professor Rolf Ulrich Kunze forscht und lehrt am Karlsruher Institut für Technologie. Das Unglück mit der Deutschen Republik beginnt für ihn 1849, als die Aufstände im Großherzogtum Baden von preußischen Interventionstruppen blutig niedergeschlagen werden. Zuvor hatten die beiden Revolutionäre Friedrich Hecker und Gustav Struve in Konstanz eine erste, äußerst kurzlebige Republik ausgerufen. Ihr Scheitern sollte für den Freiheitsgedanken in Deutschland langfristig Folgen haben.
Verschiedene Lehren sind daraus gezogen worden schon im 19. Jahrhundert. Einerseits die zynisch-realpolitische, die eine Abwägung trifft und sagt, aha, so geht es offensichtlich nicht von unten. Dem stehen viele Kräfte im Weg. Wir machen es anders, wir machen es vollkommen anders, nämlich realpolitisch, taktisch von oben, aber mit gewissen politischen Konzessionen auch an die politische Basis, damit die Akzeptanz stimmt. Das ist das Interessante an der südwestdeutschen Entwicklung, die ja im Vergleich zur Paulskirche und zur Paulskirchenverfassung, den berühmten Sternstunden der Paulskirchendebatte, außerhalb des Südwestens gar nicht so sehr im Mittelpunkt der Darstellung steht. Die gucken immer alle auf die Paulskirche, so wie sie später eben auf die Entwicklung in Berlin gucken. Es gibt übrigens auch noch andere, nicht so exponierte, aber durchaus auch eben bemerkenswerte revolutionäre Entwicklungen in der deutschen Demokratietradition. Das beginnt in Mainz schon ganz früh mit der Mainzer Republik, Jakobinerrepublik, bis hin zu gewissen Tendenzen, die eigentlich nur durch die Ironisierung von Thomas Mann in den Buddenbrooks in Erinnerung geblieben sind, in den Hansestädten. Auch da, spät aber immerhin, gab es eine demokratische Mini-Bewegung. Und in der Summe kann man sagen, dass das schon zeigt, dass die Situation in Mitteleuropa Anknüpfungspunkte für Demokratiegeschichte enthält, die sich später nicht entwickelt haben, unter bestimmten Bedingungen, die man benennen muss.
Die Zersplitterung Mitteleuropas in viele mikroskopische Herrschaftsräume begründet in dieser Sicht die ungeheure Verspätung der deutschen Länder in Sachen Demokratie. Drei Modernisierungsprozesse mussten gleichzeitig bewältigt werden: die Überwindung der Kleinstaaterei, soziale Gerechtigkeit und das Einrichten einer freiheitlichen Republik.
Tatsächlich trägt es dazu bei, dass der Druck auf die politischen Akteure gewaltig hoch ist und die Zeit sehr knapp. Wir stellen uns das zu oft vor wie so etwas am Reißbrett, dass man diese drei Aufgaben als Spalten anlegt und dann in einen Abwägungsprozess eintritt, wo man jetzt am besten ansetzt, um politisch auch Akzeptanz zu erzeugen. Das ist ja falsch. Das ist ja überhaupt nicht die Situation von 1848. Das unterschätzt komplett die nur durch die Märzereignisse ganz vorübergehend erschreckte Macht der Beharrung, wie Franz Schnabel das so treffend genannt hat in seiner Geschichte des 19. Jahrhunderts. Wir haben Kräfte der Bewegung und wir haben Kräfte der Beharrung. Und es gelingt den Kräften der Bewegung nur für einen kurzen Moment durch den Druck der Straße politisches Momentum zu erzeugen und überhaupt diesen Hacker-Prozess und dann auch Paulskirchen-Prozess in Gang zu setzen. Aber das reicht eben nicht aus, um ein Fenster aufzustoßen, in dem diese drei Hauptaufgaben auf einen vernünftigen Stand gebracht werden, den sie in verschiedenen schon vorhandenen europäischen westlichen Nationalstaaten haben. Das lässt sich eben auch nicht so leicht ohne weiteres organisieren, weil die Interessen verschieden sind. Da spielen viele Faktoren eine Rolle, auch dass bestimmte Akteure sich dann nicht getraut haben, zu dem zu stehen, was im März 1848 dann schon mal möglich war. Hecker und Struve waren eben nicht überall. Da greift dann eben auch so eine gewisse Resilienz des politischen Prozesses, der sich selbst genügt. Auch das kann man in der Paulskirche bemerken, diese Entkoppelung von Institutionalisierung und dem, was auf der Straße eigentlich passiert. Wie frustrierend das dann eben auch für die Revolutionäre und Revolutionärinnen, die es auch gab, ist, wenn sie sehen, ja, wir haben jetzt eine solche national repräsentative Institution, aber die Dinge, mit denen sie sich beschäftigen, haben mit unserer gefühlten Agenda nur noch bedingt zu tun.
Mit der Reichsgründung von 1871 im Versailler Spiegelsaal kommt die Einheit Deutschlands nicht durch eine Volksbewegung, sondern von oben, durch Bismarcks zynische Blut- und Eisenpolitik und ganz ohne republikanische Freiheit. Dennoch hofften die liberalen Kräfte auf Reformen.
Dass man einen Verfassungsprozess in Gang setzt, in dem das partizipative Moment langsam aufwächst. Und dann kommt die berühmte Wende, die konservative Wende Ende der 1870er Jahre von Bismarck, der eben knallhart sagt, dieses Spektrum, was mich da unterstützt, ist ja ein schwindendes machtpolitisches Spektrum. Es wird ja immer kleiner. Und das stimmte, wenn man sich die Wahlergebnisse anguckte. Insofern war realpolitisch die zynische Wende hin zu seinen agrarischen ostelbischen Standesgenossen im Hochkonservatismus politisch vollkommen zielführend, aber eben absolut tödlich für die Hoffnungen vieler Liberaler, eben letztlich doch einen langsamen, allmählichen Prozess der Liberalisierung der Verfassung des Kaiserreichs weg vom autoritär deformierten Nationalstaat, wie Wolfgang Mommsen das genannt hat, hin zu einer, wenn nicht Republik, dann aber doch konstitutionellen Monarchie nach westlichem Vorbild zu machen. Und da muss man ganz klar sagen, das ist eine der größten Illusionen der deutschen Parteigeschichte. Im Grunde genommen ist die Geschichte des engeren Liberalismus in Deutschland 1879 zu Ende.
Die erste funktionsfähige deutsche Demokratie wird erst 1918 aus dem Trauma der krachenden Niederlage des Kaiserreichs geboren. Die tiefe Kränkung des nationalen Stolzes ist ein Geburtsfehler, der sie für die kurze Spanne ihrer Existenz begleiten sollte.
Zu Beginn der Weimarer Republik war der politische Konsens dieser Kränkung von rechts bis links praktisch der Cultural Code, auf dem die Republikgründung funktionierte. So überzeugt die tragenden Parteien SPD, Zentrum und DDP, Linksliberale, auch an die Republik geglaubt haben. Ich glaube, es liegt auch gar nicht so sehr, wie das immer gerne betont wird, an den angeblichen Defiziten der Weimarer Reichsverfassung. Das ist eine Präsidialverfassung, wie es viele andere gibt, mit der hätte man gut arbeiten können. Aber wenn in der Mitte der Gesellschaft eben ein Kränkungskonsens besteht, dann wird das sehr schwierig, beziehungsweise kann es eben immer wieder Situationen geben, wie es sie dann gab ab 1929, die einen Kontext schaffen, in dem diese Gekränktheit überschäumt und einen neuen politischen Träger sucht, der rausführt aus der Republik. Ich glaube nicht, dass das Scheitern der Weimarer Republik angelegt war in der Art ihrer Entstehung. Ich glaube auch nicht, dass es angelegt war in irgendwelchen Mängeln der Weimarer Reichsverfassung, sondern in der Summe all dieser Belastungen, unter denen die erste deutsche Demokratie, die ja auch immer mehr wurden, die wurden nur mal vorübergehend ein knappes Jahr fünft ein bisschen weniger, und dann kamen aber wieder andere Belastungen wie die Weltwirtschaftskrise und eine idiotische Austeritätspolitik der Regierung Brüning, die wie Austeritätspolitik immer dafür sorgt, dass schlimme wirtschaftliche Verhältnisse dann auch in die ökonomische Katastrophe geführt werden durch Kaputtsparen. Das alles in der Summe führt zum 30. Januar 1933. Aber wenn man nach einem roten Faden sucht, dann wird man in dieser mentalen Prädisposition vieler Deutscher. Etwas finden, was immer wieder auftaucht. So dieses Gefühl, zu kurz gekommen zu sein, schlecht behandelt worden zu sein. Nicht nur im Versailler Friedensvertrag, sondern eben auch in der Art, wie Politik gemacht wird. Auf der einen Seite haben wir diese Faszination, die von der Berliner Moderne ausgeht, die tatsächlich in manchen Aspekten interessanter war als die Moderne in New York und Paris und London zu diesem Zeitpunkt. Aber eben als Tanz auf dem Vulkan, der jederzeit ausbrechen konnte und dann tatsächlich eben auch zu einem Zeitpunkt ausbrach, als eigentlich die politischen Analysten alle schon gesagt haben, ach, im Sinne wie Tucholsky, Hitler ist ja nur der Lärm, den er erzeugt und das Phänomen hat sich eigentlich jetzt schon wieder weitgehend erledigt. Übrigens eine böse Analogie zu unserer augenblicklichen politischen Gefährdung der Demokratie. Wenn man zu lange abwiegelt und zu lange an die innere Resilienz eines demokratischen politischen Systems glaubt, dann erhöht man die Chancen der Kontingenz, dass irgendwelche Dinge passieren, mit denen niemand gerechnet hat, so wie viele politische Beobachter an der Jahreswende 32-33 eigentlich überhaupt nicht mehr damit gerechnet haben, dass Hitler noch eine Reichsregierung bildet.
1933 folgt der absolute Nullpunkt der Demokratie, ein Zivilisationsbruch, der dialektische Umschlag von industrieller Moderne in archaische Barbarei. Erst nach einer zweiten, alles zerstörenden Niederlage kommt die Republik zurück nach Deutschland als zunächst eher ungeliebter Import aus den USA.
Sicherlich ist es so, dass im Entstehungsprozess der Bundesrepublik der Einfluss der Westalliierten bestand. Ich betone allerdings immer wieder gern, guckt man genauer hin auf den Parlamentarischen Rat, auf die Debatten, wie sie dort liefen, auf die personelle Besetzung und auf die Interaktion zwischen den Westalliierten und den Mitgliedern des Parlamentarischen Rats, wird man sehr schnell sehen, dass die Aufgabe der amerikanischen und britischen Führungsoffiziere keine besonders einfache war. Denn das waren durchaus gestandene Weimarer Parlamentarier, die also durchaus auch ein Selbstbewusstsein hatten, nicht nur wie Adenauer, Theodor Heuss durchaus auch und Carlo Schmitt, die Vorstellungen von dem hatten, wie das gehen kann und auch wie es nicht gehen kann. Wäre ich in der Zeit amerikanischer Führungsoffizier gewesen, ich hätte ziemlich klar mit dem Scheitern dieses Prozesses gerechnet. Einfach weil ich mir nicht hätte vorstellen können, dass man mit diesen Deutschen überhaupt irgendeine Art von Republik zustande bekommt. Aber die Entwicklung zeigte, das war unter den gegebenen politischen Rahmenbedingungen dann anders. Also der große Druck wirkte auf beide Seiten, auch auf die amerikanische Seite, die schnell gesehen hat, sie wird ihre Maximalforderungen nicht durchbekommen. Also ein rein föderales System mit Steuereinnahmen nur bei den Ländern und nicht beim Bund, das war nicht zu machen im Kalten Krieg. Und das hat natürlich die deutsche Seite weitlich ausgenutzt und dann eben auch Erpressungspolitik betrieben. Das Ergebnis kennen wir, das Grundgesetz, wie es ist. Es besteht kein Anlass zu einer Totalidealisierung des Grundgesetzes. Es ist eine unter den gegebenen Bedingungen sehr gut verständliche, sehr gut erklärbare und funktionale Ordnung mit einigen sehr interessanten Elementen, die regelrecht utopisch waren. 1948, 49, also Artikel 20 Grundgesetz, sozialer und föderaler Rechtsstaat war 1948, 49 noch unglaublich weit weg. Und in der Zukunft, Verfassungen sind nicht nur Betriebsordnungen des politischen Systems, das sind sie auch, sondern sie sind auch Wegweisungen für Ziele, die sich eine Gesellschaft steckt. Deswegen haben wir eben die Deklaration von Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz. Natürlich ist es eine Deklaration, relativ albern darüber zu streiten. Nur es ist eine wichtige Deklaration, die eben am Anfang dieses Grundgesetzes steht. Genauso wie es doch interessant ist, dass in einer Situation wie 1948 sich ein parlamentarischer Rat einfallen lässt, davon zu reden, dass diese Bundesrepublik ein sozialer Rechtsstaat werden muss. Also dahin, dass man was zu verteilen hatte, musste man erstmal kommen. Das ist doch deutlich über 10 Jahre vor dem Wirtschaftswunder. Aber schon hier wird eben ganz klar gesagt, das ist, um es mal deutlich auszusprechen, kein rein kapitalistischer oder wie später dann immer gesagt wurde, rheinisch kapitalistischer Staat der Marktwirtschaft. Im Grundgesetz steht über unsere Wirtschaftsordnung rein gar nichts. Es steht aber sehr deutlich drin, ein sozialer Rechts- und Bundesstaat. Und das ist in der Tat absolut visionär.
Mehr Demokratie wagen, lautete der Imperativ, mit dem der erste sozialdemokratische Kanzler Willy Brandt seine Amtszeit begann.
Es ist ein ikonischer Moment, diese Regierungserklärung vom Oktober 1969, weil hier auch vieles sichtbar wird, was sich eben lange vorbereitet hat. Wir haben so eine gewisse Tendenz, mit wachsendem Abstand auf große Ereignisse wie 1968, die Studentenbewegung und den Antritt der sozialliberalen Koalition zu gucken. Aber man sollte sehen, dies ist zugleich ein Neubeginn in der Gesellschaftsgeschichte und Politikgeschichte der Bundesrepublik, aber auch ein Abschluss von Modernisierungsprozessen, die sich lange seit dem Ende der 50er Jahre auch durch sozialen Wandel, durch soziale Mobilität vorbereitet haben. Aber mit Willy Brandt ist nun eben ein Akteur auch international sichtbar, der für ein anderes Deutschland steht. Und das wirkt in mehrere Richtungen, innenpolitisch, deutschlandpolitisch und auch dann weltpolitisch und stößt Türen auf, die vorher nicht offen waren. Das ist ja immer für den Politikhistoriker interessant, wo Momentum entsteht in der Politik. Und sicherlich ist es so, dass mit dieser Rede, mehr Demokratie zu wagen, Momentum entsteht. Dass es tatsächlich auch in der Parteigeschichte der SPD damit dann nicht so weit her ist. Und dass derselbe Willy Brandt dann auch für den radikalen Erlass steht, wenige Jahre später, zeigt eben eine Dialektik der Entwicklung, die auch mit sozialem und politischem Wandel zu tun hat. Es ist eben nicht so, dass wir uns in der Demokratiegeschichte immer nur die Sonnenseiten aussuchen können, sondern wir müssen diese Graustufigkeit, diese Ambivalenz ertragen, gerade bei einem solchen Akteur wie Willy Brandt, der auf der einen Seite ernst macht, dadurch, dass gerade er als Person viele junge Leute in die SPD holt, Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, bei denen sich schon auch die Frage stellt, wie sie eigentlich zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen. Denn eins muss man auch sagen, Demokratie wagen heißt ja nicht nur Demokratie wagen in den Universitätsstädten, sondern eben auch und insbesondere in der Tiefe einer Gesellschaft, die gravierende industriepolitische Veränderungsprozesse durchläuft, erhebliche Arbeitslosigkeit erlebt, sich sehr stark verändert und dadurch auch sozialpolitische Aufgaben in einem Umfang zu lösen hat wie vorher nicht. Und insofern, ja, Demokratiewagen ist ein Aufbruch in eine andere Phase der Gesellschaftsgeschichte der Bundesrepublik, aber wir tun gut daran, genau hinzugucken.
Professor Kunze teilt die Auffassungen des Politikwissenschaftlers Thomas Biebricher, der im neoliberalen Marktfundamentalismus eine Ursache für die gegenwärtige Gefährdung der Demokratie sieht. Tatsächlich zeigen Studien der Friedrich-Ebert-Stiftung, demokratiefeindliche Einstellungen nehmen zu und reichen weit bis ins soziologische Spektrum der sogenannten bürgerlichen Mitte.
Ich denke, wir sind in der gefährlichsten Phase seit 1918. Damit will ich nicht implizieren, dass sich Geschichte so direkt wiederholt. Ich fürchte nicht, dass sich 1933 wiederholt. Ich denke, Entwicklungen wie in Polen und Ungarn und Großbritannien und den USA sind schlimm genug und Zeichen an der Wand, die zeigen, wohin die Reise gehen kann, wenn Rechtsextreme in Regierungsverantwortung kommen und beginnen, politische Systeme umzugestalten, unter anderem die Gewaltenteilung aufzuheben. Unsere Zeit ist in vielerlei Hinsicht noch gefährlicher. Die internationale Szenerie ist unübersichtlicher. Wir haben schon jetzt Putins Angriffskrieg, Vernichtungskrieg, nicht nur gegen die Ukraine. Es ist nicht nur ein Imperialraumkrieg, das ist es auch. Es ist aber auch ein ziemlich direkter und von Putin immer so verbalisierter Krieg gegen die Demokratie in Europa. Denn das, was Putin am meisten fürchten muss, ist die Demokratie an sich. Das ist eine Institution und Macht, die für ihn extrem gefährlich ist. Vor allen Dingen in seiner unmittelbaren Nähe, denn Demokratie kann anstecken. Nicht immer, aber es besteht das Potenzial dafür, dass sie auf Ideen bringt.
Professor Kunz ist überzeugt, in dieser Gefährdungslage müssen die Humanwissenschaften ganz allgemein und die Geschichtswissenschaft im Besonderen ihre gesellschaftliche Rolle wahrnehmen. Insofern sei das Thema des Wissenschaftsjahrs 2024 auch ein Weckruf.
Ich sehe eine ganz bedrohliche Tendenz, sich gemütlich einzurichten im Elfenbeinturm und sich zurückzuziehen von der rauen Wirklichkeit, in der es Wind von vorn gibt, in der man dann auch mit Leuten konfrontiert wird, die AfD-Anhänger, Anhängerinnen sind, nicht nur im Osten, auch im Westen. Da ist es natürlich im Elfenbeinturm stiller. Es gibt weniger Widerspruch und es riecht besser. Aber genau das ist freiheitsgefährdend. Denn Geschichte ist eine öffentliche Wissenschaft. In dem Moment, in dem sie als politische Geschichte ihren Anspruch aufgibt, auch selbst Teil der Bürgergesellschaft zu sein, mit dem Angebot von Orientierung und Streit, dann hört sie auf, Wissenschaft zu sein.
Stefan Fuchs, Karlsruher Institut für Technologie.